Der Predigtext ist 5. Mose 30, 1 bis 20, also das ganze Kapitel. Ich lese uns den Text vor. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu deinem Gott, zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich dort von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche, die der Herr dein Gott auf deine, wird der Herr dein Gott auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Und der Herr dein Gott wird dir Überfluss geben in allem Werk deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes zu deinem Besten. Denn der Herr wird sich wiederum über dich freuen, zu deinem Besten, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und seine Gebote und seine Satzungen befolgst, die in diesem Buch des Gesetzes geschrieben stehen, wenn du zu dem Herrn deinen Gott umkehrst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, in das du über den Jordan ziehst, damit du dorthin kommst und es in Besitz nimmst. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Lass uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir bitten dich, dass du durch dieses Wort heute zu uns sprichst, zu unseren Herzen sprichst, so wie wir es hier gelesen haben. Herr, wir wollen dich beim Wort nehmen. Verändere unser Herz. Sei du mit deinem Wort nah in unserem Mund, aber eben auch in unserem Herzen. Amen. Gott und ich, Gottes Anspruch und mein Herz, die passen nicht zusammen. So habe ich die letzte Predigt zum 5. Buch Mose zu diesem Kapitel begonnen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, die dabei waren. Ich habe von dieser Spannung gesprochen. Das fünfte Buch Mose zeigt diese Spannung zwischen Gottes Anspruch und mir und meinem Herzen, meinem Leben. Und es führt diese Spannung bis ins Unerträgliche. Und im Kapitel 30, in diesem Kapitel, wo wir heute sind, da ist der Höhepunkt des ganzen Buches. Und auch dieser Spannung. Aber Gott sei Dank nicht nur der Höhepunkt, der fast unerträgliche Höhepunkt dieser Spannung, sondern auch die Auflösung dieser Spannung zwischen Gott und uns. Die Spannung ist so stark, weil Mose immer und immer und immer wieder deutlich macht, Gott segnet euch, wenn ihr seinen Gesetzen gehorsam seid. Wir haben es heute wieder gehört. Wenn du das alles tust, dann wirst du leben. Dann wirst du gesegnet. Und gleichzeitig macht er in diesem Buch deutlich, dass der Mensch es gar nicht tun kann. Dass sein Herz nicht in der Lage dazu ist. Ja, ein Kapitel weiter, ein paar Verse weiter nach dieser Zuspitzung, nach dieser Wahl, vor die das Volk gestellt wird, sagt Gott ganz deutlich, ihr werdet abfallen, ihr werdet mich verlassen. Dieser ganze Fluch wird über euch kommen. Und das Buch endet so, begann so, es ist in der Mitte, wird es beschrieben, am Ende, es ist ganz klar. Und deshalb habe ich den ersten Punkt der letzten Predigt, die sozusagen der erste Teil war, heute haben wir eine zweite Predigt als den zweiten Teil über dieses Kapitel, den ersten Punkt, der hieß, unerträgliche Spannung, Gottes Anspruch und unser Herz. Und wir haben uns gefragt, ja, warum macht Gott das so? Warum stellt er den Menschen, warum stellt er sein Volk vor die Wahl, obwohl er doch weiß, dass das Volk gar nicht in der Lage dazu ist, das Leben zu wählen? Wir haben gesehen, ja, wenn dir jemand sagt, möchtest du das Gute und Segen und ein langes Leben oder willst du den Tod und ewige Hölle, dann sagt jeder Mensch, ich nehme doch das Leben. Aber vom Herzen her kann er es nicht, weil er dann doch die Sünde wählt. Warum macht Gott das so? Treibt er hier sein Spiel mit uns? Treibt er hier seinen Spott? Und es wäre so, wenn nicht diese Zuspitzung verwoben wäre mit Gottes Verheißung. Und zwar seine Verheißung des Segens an die Erzväter. Ja, das Letzte, was dort steht, ist, denn ich habe es deinen Vätern Abraham, Isaac und Mose versprochen. Und Jakob versprochen. Und Mose weiß, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Und vorher hat er schon verheißen, Gott wird das Herz beschneiden. Gott wird dieses Herzensproblem lösen. Er wird diese Spannung zwischen Gott und dem menschlichen Herzen auflösen. Er wird sie von ihrer Hartherzigkeit, von ihrer Sündigkeit befreien. Das wird er abschneiden. Das ist die Beschneidung des Herzens. Das war unser zweiter Punkt. Unverdiente Gnade. Gott verändert unser Herz. Er wird damit das Herz befähigen, ihn zu lieben und ihm zu glauben. Und wir haben gesehen, im Neuen Testament wird es sehr, sehr deutlich, dass Jesus diese Verheißung erfüllt hat. Ja, das ist die Verheißung des Neuen Bundes schon im Alten Bund. Im Buch des Alten Bundes, Jesus hat es erfüllt. Ich lese euch nochmal eine der entscheidendsten Stellen, wo das wirklich ganz deutlich wird, aus Kolosser 2, ab Vers 11. In ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Beschneidung des Christus ist hier eine Beschreibung für sein Kreuzestod. Er wurde abgeschnitten vom Volk, das ist damit gemeint. Und dann zwei Verse weiter. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Christus hat also diese Verheißung erfüllt und wir wollen heute in der Predigt uns zuerst die Folgen von der Beschneidung des Herzens anschauen. Was sind die Folgen? Wir lesen das ja hier in Kapitel 30, Vers 6. Die Folgen sind, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Ich habe diesen Punkt genannt, unvorstellbare Folgen. Gott von ganzem Herzen lieben. Nun, das bedeutet, wir sind gerettet. Das bedeutet, unsere Sünde ist von uns genommen. Die Verheißung des neuen Bundes ist erfüllt. Gott hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und genau das ist in Christus nun erfüllt. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Und uns verbindet nun eine tiefe, unerschütterliche Verbindung, eine Beziehung, die keiner zerstören kann. Und deshalb beschreibt jetzt Mose die Folgen der Beschneidung des Herzens ganz konkret mit zwei Dingen. Nämlich lieben und leben. Das sind die Folgen der Beschneidung des Herzens. Lieben und leben. Liebe fasst das zusammen, was 5. Buch Mose vom Menschen als Antwort zu Gott fordert. Und Leben fasst alle Segnungen Gottes für den Menschen zusammen. Also Liebe. Liebe umfasst Emotionen und Handeln. Liebe zu Gott erfüllt unsere Herzen nach dieser Verheißung. Und deshalb wird es dann unser Handeln prägen. Wenn man erfüllt ist von Liebe, dann wird das deutlich in dem, was man sagt und was man tut. Und das ist der Zusammenhang, den Mose immer wieder deutlich macht. Ja, die Liebe zu Gott bedeutet, Gottes Gebote zu tun. Ja, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote, sagt Jesus. Und hier im 5. Buch Moses hören wir das immer und immer wieder. Wir haben es in diesem Kapitel gehört, wir haben es heute in unserem Lernvers gehört, ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann steht er mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Also mit allem, mit deinem ganzen Sein, mit dem, was du tust. Oder noch eine andere Stelle, wo es sehr deutlich wird. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst. Und dann ein Stück weiter, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst. Ich denke, soweit ist euch allen das klar. Dieser Zusammenhang zwischen unseren Werken und unserer Herzenseinstellung, zwischen Lieben und wirklich Gehorsam. Das Entscheidende oder der entscheidende Unterschied zwischen all den Stellen, wo wir das schon hatten, dieses Thema, und unser heutigen ist folgender. Jedes Mal, wenn im 5. Buch Mose das Volk Gottes das Subjekt und Gott das Objekt ist, steht Lieben immer in Form eines Gebots, immer in Form eines Befehls. Ja, Lernvers. Und du sollst lieben. Es gibt nur eine Ausnahme. Und das ist unser Vers hier. 5. Mose 30, Vers 6b. Da ist es einfach eine Feststellung. Die Liebe des Volkes zu Gott, die hier in Vers 6b festgestellt wird, wird durch das da sein, was Gott für sein Volk tut in Vers 6a. Er wird das Herz beschneiden und dann wird diese Liebe daraus hervorgehen. Also die Beschneidung des Herzens führt zur Liebe zu Gott und die Liebe wiederum führt zum Leben. Und auch zwischen dem Leben und den Geboten gibt es diesen immer wiederholten Zusammenhang, wer die Gebote hält, könnten sagen, wer liebt, der wird leben. Aber Leben ist hier mehr als nur ein schönes und langes und gesegnetes Leben in dieser Welt, wie es vielleicht hier in Vers 9 beschrieben wird. Du wirst Reichtum haben, du wirst gesegnet sein, du wirst deine Tage verlängern und so weiter. Das sind Bilder, das sind Hinweise auf das Wichtigste, auf das Entscheidende, nämlich Und was das genau ist, wird dann nochmal am Ende des Kapitels deutlich. Da, wo dann nochmal diese Begriffe Lieben und Leben zweimal in Verbindung vorkommen. Ja, Vers 16 und Vers 20. In Vers 20 wird dann das Leben wiederum mit dem Herrn, mit Jahwe, identifiziert. Also, was ist das Entscheidende? Es geht hier um eine bleibende, um eine lebensspendende Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Leben. Und in Christus haben wir diese Gemeinschaft. Und darum sagt Christus, ich bin das Leben und die Auferstehung. Und an der Stelle müssen wir oder dürfen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn das geht, im Geiste, und den ganz großen Bogen über alle 5 Bücher Mose schlagen. Wir sind jetzt im 5. Buch Mose. Wir sind am Ende des Pentateuchs, dieser 5 Bücher, dieses Gesamtwerkes des Gesetzes. Wie ging es los? Was stand am Anfang? Am Anfang die Schöpfung und es war alles wunderbar und dann kam der Sündenfall. Durch das Essen der Frucht des Baumes der Erkenntnis kommt es zum Bruch dieser Verbindung, dieses Bundes zwischen Mensch und Gott. Und Adam und Eva werden dann aus dem Lebensraum des Garten Edens vertrieben. Mit welcher Begründung? Damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Und durch Gottes Handeln an unserem Herzen gibt er nun wieder den Zugang zu diesem Garten, den Zugang zum Baum des Lebens frei. Ja, er schenkt uns in Christus ewiges Leben, ewige Gemeinschaft in Liebe mit ihm. Und ich finde, dieses Bild des Gartens ist so herrlich, jetzt gerade in diesen Tagen, wo wir so ein bisschen vielleicht unter der Hitze leiden langsam. Ja, stellt euch vor, ihr sitzt an eurer miefigen, muffigen, hochgeheizten Wohnung und dann habt ihr die Gelegenheit, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber stellt euch das vor, ihr geht dann raus in euren schönen, frischen, grünen, schattigen Garten. Ja, und dort legt ihr euch hin oder setzt euch hin und dort könnt ihr durchatmen, ihr werdet belebt, ihr werdet erfrischt, das ist doch herrlich. Ne? Und das erleben wir in Christus, wir werden geistlich erfrischt. Wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir beten, dann ist dieses Leben, dann spüren wir dieses geistliche Leben, was Christus uns gibt. Und es ist so wunderbar, es ist nicht so, dass wir nur ab und zu mal in diesen Garten gehen können, uns geistlich erfrischen können in der Gemeinschaft mit Gott, sondern wir haben das ewige Leben in uns, weil wir Christus in uns haben. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer so spüren, aber es ist so. Ich habe das deshalb auch die unvorstellbaren Folgen der Beschneidung des Herzens genannt, diesen Punkt. Christus vergibt unsere Sünden, er wäscht unser Herz rein. Und das bedeutet, dass wir für immer mit Gott verbunden sind. Das ist das Leben, das ist ewiges Leben. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Und der geht über den mittleren Abschnitt dieses Kapitels, den wir bisher noch gar nicht behandelt hatten. Ich habe also in der letzten Predigt den letzten Abschnitt über diese Wahl, die das Volk hat, den ersten Abschnitt, die Beschneidung des Herzens, wo wir gesehen haben, das ist das Zentrum, das ist die Grundbedingung für die Umkehr des Volkes. Und jetzt wollen wir uns im vierten Punkt den mittleren Abschnitt anschauen. Ich habe ihn genannt, unaufhörliche Verkündigung. Gott verändert unser Herz durch sein Wort. Lasst uns das nochmal lesen. Ja, er geht jetzt im Prinzip auf das Wort ein, wo er eben gerade gesagt hat, ihr werdet mich lieben, das heißt, ihr werdet dieses Wort tun. Vers 11, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, stellt euch vor, Mose hat jetzt gepredigt sehr lange in der Ebene Moab, hat das alles aufgeschrieben, sie hatten jetzt wirklich diese Predigt, dieses Wort Gottes da. Dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen oder es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es und uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nah bei dir in deinem Mund, unter deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Es könnte ja sein, dass einige Leute sagen werden, das Wort Gottes ist einfach zu schwierig, zu kompliziert, wir können es nicht wirklich verstehen. Und weil wir es nicht verstehen können, können wir es auch nicht wirklich tun. Ja, bevor man nicht vielleicht verschiedene mystische Geheimnisse durchdrungen hat, vielleicht eine Bewusstseinssteigerung erlebt hat, vielleicht ganz besonders begabte Ausleger, die ganz besondere Ausbildung, ganz besondere Erfahrung hatten, zur Verfügung hatten und so weiter und so fort. Da kann man es nicht verstehen und kann man es nicht tun. Ja, das sind diese Bilder, die das damit ausdrücken. Man muss bis in den Himmel, man muss übers weite Meer, man muss sonst was machen, um wirklich zu erkennen, was will denn Gott von mir? Gestern hatte ich die Gelegenheit, mein Patenkind zurück nach Hannover zu fahren, zum Flixbus. Und der Herr hat es geschenkt, dass ich hin zu viel länger brauchte, dann musste ich dort noch warten auf den Bus und jedenfalls bin ich viel zu spät zurück. Und dann hat es aber so gefügt, dass da zwei Tramper standen in Bad Oeynhausen. Die habe ich natürlich mitgenommen, zwei Bayern waren das, zwei junge Studenten, die wollten nach Rotterdam. Und dann haben wir uns so unterhalten und irgendwann sind wir, habe ich gesagt, was ich mache und dann sind wir auf den Papst gekommen. Und dann, ja Mensch, die waren halt aus der katholischen Kirche. Der Papst hat doch neulich gesagt, dass die Todesstrafe doch nicht so in Ordnung ist. Aber 1995 hat der damals amtierende Papst gesagt, nee, es ist okay. Daraus folgt, es ist doch alles nur Interpretationssache. Ja? Wie will man denn wirklich was wissen? Wie will man denn wirklich was sagen? Nun gut, ich habe den ein bisschen auseinanderposamentiert, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen dem, was der Papst sagt über all die Jahrhunderte, und das ist tatsächlich Interpretationssache. Das kann man immer irgendwie dann doch nochmal weiter oder enger auslegen, und dem, was die Bibel sagt. Aber was sagen wir auf dieses Argument? Hey, die Bibel mag ja ein schönes Buch sein, aber das ist doch nur Interpretationssache. Da kann doch jeder irgendwas rauslesen. Ja, die katholische Kirche hat ihre Lösung gefunden. Die sagt, nö, da kann nicht jeder was rauslesen, sondern nur die Kirche sagt euch, was da drin steht. Letztendlich ist es der Papst, der die oberste Gewalt hat. Und auch wenn da manchmal der eine sagt, das so, der andere so, ist egal. Hauptsache, der sagt was und alle wissen dann, es ist so. Das ist eine Lösung. Es gibt gewisse Sicherheit. Die meisten Katholiken beschäftigen sich deshalb nicht viel mit der Bibel. Warum soll ich die Bibel lesen? Das macht doch der Priester. Ich muss mein Gebet beten. Und fertig. Dann habe ich ein schönes Gefühl. Alles safe. So, und die andere Seite, die evangelische Seite, was machen die? Die spalten sich jetzt seit 500 Jahren. Ja? Und auch wir sind eine der vielen kleinsten Abspaltungen. Warum? Weil anscheinend jeder seine eigene Interpretation hat, oder? Jeder legt es dann doch ein bisschen anders raus. Und das ist natürlich ein Grund, dass wir uns jetzt wieder trennen müssen. Ihr habt es einfach nicht verstanden oder ich habe noch mal eine neue Idee oder. Also was sagen wir auf dieses Argument? Nun, gestern hat es der Herr so geschenkt, er hat mir meine Augen verbunden, dass ich den Rasthof Grönekau nicht gesehen habe. Wir haben geredet, dann habe ich sie noch bis zum nächsten Rasthof gebracht. Und ich konnte sehr viel mit ihm reden. Und das ist ein Gebetsanliegen, dass der Herr zu ihnen spricht. Ich konnte ihnen dann sogar noch was mitgeben. Aber was habe ich den beiden gesagt? Was können wir sagen? Wie können wir mit dem Argument umgehen? Also meine Antwort war ja und nein. Ja, das heißt, oder nein, es ist keine Interpretationsfrage, sondern ja, wir können die Bibel verstehen. Das habe ich Ihnen zuerst gesagt. Die Bibel ist kein mystisches Buch mit 7 Siegeln. Es gibt viele Bibelstellen, die ungewöhnlich klingen. Es gibt manche, die sind wirklich erstmal schwer zu verstehen. Und es gibt auch die Stellen, wo sogar hochstudierte Theologen rätseln, was könnte das bedeuten. Keine Frage. Aber wisst ihr was? Vieles in der Bibel ist sehr, sehr deutlich. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder du sollst nicht töten. Oh, was könnte das bedeuten? Ja, Jesus kommt dann nochmal zur Bergpredigt und sagt dann nochmal deutlicher, was es bedeutet. Du sollst noch nicht mal Hass gegen den Nächsten haben. Du Mensch hast ein verdorbenes Herz, ein halsstarriges Herz. Irgendwie scheinen mir solche Sätze klar zu sein. Ja? Es gibt vieles, was wirklich deutlich ist. Aber trotzdem, egal ob es jetzt leichte Bibelstellen sind oder ob es schwierige sind, wenn wir die Bibel verstehen wollen, müssen wir diese eine wichtigste Grundregel beherzigen. Nämlich die Bibel mit der Bibel auslegen. Und wir könnten auch sagen, wir müssen auf den Kontext achten. Die Bibel ist kein Buch, was ich so als Aphorismenbuch aufschlage. Ah, ich fühle mich heute spirituell oder ach, ich habe ein Problem. Ah, hier Finger rein und dann 3 Verse und ach, das bedeutet mir was oder das hilft mir heute. So funktioniert die Bibel nicht. Die Bibel ist eben kein mystisches Buch. Wir brauchen keine weitere Extralehre oder keinen meditativen Bewusstseinszustand. Nein, wir brauchen die Bibel selbst. Und die Bibel besteht aus was? Sie besteht aus einem Text. Und der Text selbst enthält die Botschaft. Und diese Botschaft kann man durch grammatisch-historische Exegese, also das klingt jetzt theoretisch, aber einfach Grammatik, Semantik, historische Hintergründe, Kontext, durch einfach ganz normales Lesen, durch Nachdenken, durch Studieren, durch Verkündigen und all das tatsächlich verstehen. Es ist nicht so, dass Gott uns einen Text gegeben hat und die eigentliche Botschaft liegt hinter dem Text. Ich höre durch den Text, erfahre ich nur irgendeine Geschichte, ich muss jetzt da durchdringen und was war damals wirklich los? Und muss mir das alles neu zusammenreimen und brauche dann noch eine besondere Erfahrung, um dann zu erkennen, das wollte Gott eigentlich. Nein, die Botschaft ist im Text. Gott spricht mit ganz normalen textlichen, stilistischen Mitteln zu uns. Er packt die Botschaft in den Text. Keine Geheimbotschaft mit irgendwelchen Zeichen, die nur die verstehen, die eingeweiht sind. Die Botschaft ist im Text. Gott hat dem Menschen sein Wort gegeben und er hat sich in diesem Wort selbst offenbart. Wir erkennen, wie er ist und was er von uns fordert. Natürlich ist es nötig, die Bibel intensiv zu lesen, fortlaufend zu lesen. Und sicher auch Unterweisung und Verkündigung ist hilfreich. Aber wisst ihr was? Die Bibel selbst schreibt das vor. Die Bibel selbst gibt uns eine Anleitung zum Lesen und zum Lehren. Was sagt sie hier im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 6? Du sollst das Wort in deinem Herzen haben, das heißt so viel wie studiere es, lerne es auswendig. Und du sollst es deinen Kindern lehren, überall wo du gehst, bei jeder Gelegenheit und so weiter. Immer wieder diese Hinweise, die die Bibel uns selber gibt, wie wir mit ihr umgehen sollen. Ich habe die beiden Studenten gefragt natürlich, habt ihr die Bibel jemals gelesen? Naja, ich habe da auch einmal drin gelesen. In der Schule mussten wir mal ein Stück lesen oder so. Ja, habt ihr sie wirklich gelesen? Nee. Wisst ihr, viele Menschen, die die Bibel vom Hörensagen kannten und die viel, wirklich viel über die Bibel geredet haben, viel darüber diskutiert, ist das jetzt Interpretationssache oder nicht, aber die fast nie in ihr gelesen haben, die waren erstaunt. Ja, die wurden überwältigt, als sie dann wirklich mit offenem Herzen angefangen haben, die Bibel zu lesen. Hochbegabte, hochausgebildete Wissenschaftler, die manche Lehren der Bibel, manche Aussagen einfach widerlegen wollten, die sind dadurch zum Glauben gekommen, weil sie angefangen haben, die Bibel zu lesen und zu studieren. Ein Beispiel ist Hermann Menge, das ist ein Literaturwissenschaftler, einer, der Altgriechisch spricht, wie ich in Sachsen Sächsisch sprechen kann. Ja? Der hat die Bibel übersetzt, weil er es einfach drauf hatte, Griechische. Und er ist durchs Übersetzen zum Glauben gekommen. Das ist keine Ausnahme. Und andere können sich nicht entschuldigen. Und dann irgendwann vor Gott sagen, ich hätte es ja gemacht, aber ich wusste nicht was. Ich wusste nicht, was du von mir forderst. So wie es damals war, dass Mose sagte oder dass Gott dem Volk sagte, so, ihr habt das Wort jetzt hier, ihr könnt es verstehen, ihr könnt es tun. Das Nötige ist euch offenbar. So ist heute die Bibel, das Buch, was am weit verbreitetsten in der Welt ist, am meisten übersetzt. Wir befinden es in allen Wohnungen. Wir können alle lesen. Ja, es gibt noch Menschen, die haben keinen Zugang zur Bibel. Lasst uns für sie beten, dass sie das Wort Gottes hören. Aber die meisten, und gerade hier bei uns, die haben Zugang zur Bibel. Also, ich denke, wir müssen und wir können auf die Frage antworten, ist das nicht alles nur Interpretationssache? Da können wir sagen, nein, lies die Bibel. Beschäftige dich damit, die Botschaft ist im Text enthalten und die kann man auch verstehen. Jedenfalls das Wichtige. Aber ich habe ja gesagt, ich habe dir noch Nein gesagt. Ihr habt schon irgendwo recht. Auch wenn man den Willen Gottes zunächst einmal theoretisch verstehen kann, ja? Es ist klar, Gott muss dem Menschen Ohren geben, die wirklich wahrhaft hören können. Er muss Augen geben, die sehen können. Er muss ihnen ein Herz geben, was erkennen kann. Wir lesen das am Kapitel vorher, 29, Vers 3. Gott muss uns das schenken. Gott muss uns wirklich die Augen öffnen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem theoretischen Verständnis eines Textes und Vertrauen auf die Botschaft, die dieser Text enthält. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt von einem ganz leckeren Essen erzählen, von einem tollen Rezept, was ihr alle noch nie gegessen habt. Außer die Rosi und der Gottfried und vielleicht der Reinhard. Und ihr würdet alle versuchen nachzuempfinden, das klingt wirklich gut, ich kann mir vorstellen, das schmeckt. Aber Rosi, Gottfried und Reinhard, die es schon gegessen haben, die werden da sitzen und sagen, ich weiß genau, wovon du redest. Das schmeckt wirklich. Und so ist es in allen Dingen. Ja? Wenn Menschen wirklich Leid erfahren, weil eben eine liebgewonnene Person gestorben ist oder schwerst krank ist, wir stehen daneben und wir sagen, ich versuche dich Mitleid zu haben, ich versuche es mir vorzustellen, was du durchmachst. Nur die das wirklich erlebt haben, wissen, wie das ist. Ich kann die theoretische Botschaft der Bibel irgendwie erstmal so verstehen. Aber wirklich zu erkennen, dass es wahr ist, was dort steht, das muss mir Gott schenken. Wir brauchen also das Wort Gottes nicht nur in unserem Mund, dass wir es lesen, dass wir es sprechen, dass wir darüber reden, sondern wir brauchen es in unserem Herzen. Und nun sagt Gott hier, dass das Wort auch unserem Herzen nah ist. Es ist nicht nur unserem Mund nah, es ist auch unserem Herzen nah. Und er deutet hier an, wie Gott unser Herz verändert, dass es eben lieben kann. Wie macht Gott das mit der Beschneidung unseres Herzens? Der nimmt doch keine Schere oder was weiß ich, was man da für Bilder im Kopf hat. Wie beschneidet Gott unser Herz? Nun, durch sein Wort. Und was hier vielleicht nur angedeutet wird, aber doch schon deutlich genug wird, das führen dann die Propheten weiter aus. Und es ist dann besonders Jeremia, der darüber redet im Neuen Bund. Ihr kennt diese Stelle, ja, Jeremia 31, wo Gott sagt, ich schreibe mein Wort, mein Gesetz, nicht mehr auf diese steinerne Tafel, die ich euch vorsetze, so wie Mose das gemacht hat, sondern ich werde es in euer Herz schreiben. Und das ist der Neue Bund. Und dann kommt Jesus und spricht vom Weinstock und den Reben. Und was sagt er? Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Dann ist diese Verbindung da. Und dann kommt Paulus und er spricht an so vielen Stellen davon. Und wir haben eine heute in der Lesung gehört. Ja? So kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Wort. Worte haben Macht. Wisst ihr, was Karl Marx gesagt hat? Gebt mir 26 Bleisoldaten und ich werde die Welt verändern. Und er meinte damit die Buchstaben der Schreibmaschine, ja, die Lettern da. Gebt mir 26 Bleisoldaten und ich werde die Welt verändern. Worte haben Macht. Und Gottes Wort hat richtig Macht. Gott wirkt durch sein Wort mit seiner Allmacht, sodass er sogar die Herzen verändert. Christus, der Sohn Gottes, so beginnt das Neue Testament, so beginnt das Johannesevangelium, ist das menschgewordene Wort Gottes. Und deshalb spielt dann Paulus im Römerbrief mehr als deutlich auf die Worte Moses an. Ich weiß nicht, ob euch das in der Lesung aufgefallen ist, ich lese es uns nochmal, ihr könnt es ruhig mit aufschlagen. Römer Kapitel 10, Vers 6. Römer Kapitel 10, Vers 6. Moses nimmt diese Worte aus Mose, Paulus nimmt sie und wendet sie auf Christus an. Römer 10, Vers 6. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen? Nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wie Gott deutlich durch seine Propheten gesprochen hat und das Wort aufschreiben lassen hat, ja, man könnte auch sagen, so wie Gott bis heute sein Wort erhält, wie er Menschen beruft, die es auch in alle Sprachen übersetzen. So wie wir die Bibel haben, so ist sein Sohn wirklich in die Welt gekommen. Er ist tatsächlich Mensch geworden. Er ist zu uns gekommen und er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und da brauchen wir nichts hinzufügen. Keine guten Werke, keine besondere Erkenntnis, keine mystische Erfahrung, nichts. Und wir brauchen erst recht keine weiteren Christusse. Wir brauchen keine Wiederholung von diesem Geschehen. Wir müssen sich sagen, gut, Christus war damals für die Menschen da, auf besondere Weise. Heute muss er wieder zu uns kommen. Auf irgendeine besondere Weise. Wir sind gerechtfertigt und gerettet im Glauben daran, was Christus schon für uns getan hat. Er hat alles getan, was nötig war. Er hat alle Verheißungen erfüllt. Er hat alle Schuld vergeben. Und er hat uns in seinem Wort alles Nötige geoffenbart, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden. Ich weiß, ihr findet nicht die Antwort auf alle eure Fragen in der Bibel. Aber er hat alles Nötige geoffenbart, um gerettet zu werden. Um dann im Himmel ihn zu schauen und dort eine Ewigkeit lang weitere Antworten, weitere Erkenntnisse zu bekommen. Und nun geht es darum, und zwar einzig und allein darum, an Christus zu glauben und an sein Werk, das Evangelium. Und wisst ihr, was Christus sagt? Ihr habt mich jetzt im Wort. Ich muss nicht nochmal kommen, um nochmal irgendwas in dieser Art und Weise für euch zu tun. Ihr habt mich im Wort. Er offenbart sich in seinem Wort, noch heute. Und er spricht durch sein Wort noch heute zu uns. Er selbst kommt uns nahe mit dem Wort und er wohnt in unserem Herzen durch sein Wort. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und seht ihr, wir kommen hier wieder zum Wort. Ja, oh, wäre ich damals dabei gewesen, als diese Offenbarungen damals waren, als Mose damals gesprochen hat, oh, wäre ich damals bei Jesus bei gewesen, hätte ich Jesus hören können, wenn ich wenigstens bei Paulus mal sein könnte. All diese Überlegungen, um wirklich durchzusteigen, um wirklich ergriffen zu werden, um es wirklich zu erleben, das ist falsch. Ich habe diesen Punkt genannt, unaufhörliche Verkündigung. Wisst ihr, Gott verändert unser Herz heute immer noch durch sein Wort, welches wir vollständig im Alten Testament und im Neuen Testament haben. Er spricht heute zu uns. Und wisst ihr, was wir brauchen? Heute sein Wort. Das heißt also, heute heißt jeden Tag. Und wir sind jeden Tag herausgefordert. Ja, wir stehen in der Verantwortung, darauf zu hören. Und wisst ihr, darum endet dieses Kapitel mit einem vierfachen Heute. Ja, dieser dritte Teil, das geht schon los. Ich habe dir heute mein Wort gegeben. Dann am Ende, ab Vers 15, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt. Vers 16, was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst. Vers 18, so verkündige ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen werdet. Und Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Da steht kein Datum, keine Zeitangabe. Als Jesus geboren wurde, als Jesus hingerichtet wurde, da gibt es lange Zeitangaben. Zur Zeit als Kaiser sowieso und König sowieso und der Oberpriester sowieso. Das sind Zeitangaben, das sind Datumsangaben. Das fand da statt. An einem Punkt. Aber hier steht heute. Es gilt jeden Tag. Also lasst das Bibellesen in eurem Leben ruhig zur Gewohnheit werden. Lasst es zur Routine werden. Aber bleibt immer dabei erwartungsvoll, dass Gott euch wirklich heute durch das Wort anspricht und euch verändert und in euch was bewirken will. Betet beim Bibellesen darum, dass Gott diese Verheißung wahrmacht. Damit komme ich zum Schluss und ich habe dem Schluss auch noch einen Namen, eine Überschrift gegeben. Ich habe ja angefangen, diese Doppelpredigt mit dem Punkt unerträgliche Spannung. Ja, Gottes Anspruch und unser Herz. Und mein letzter Punkt heißt nun darum, eine erträgliche Spannung. Erträgliche Spannung. Der Kampf in unserem Herzen ist die Vorbereitung auf den Himmel. Und auch nochmal auf den Punkt 3 will ich eingehen, diese unvorstellbaren Folgen. Warum sind sie so unvorstellbar? Nicht bloß, weil sie so groß und gigantisch und unermesslich ist, ewiges Leben, wir können uns das kaum vorstellen, sondern ich denke, sie sind unvorstellbar, diese Folgen, Lieben und Leben, weil wir immer noch in einem Spannungsfeld, in einem Kampf, im Glaubenskampf stehen. Jeder, der an Christus glaubt, der weiß, wovon ich rede. Ja, wir durften Gott erkennen. Wir glauben an ihn und an den Sohn Gottes. Aber erfahren wir diesen völligen Gehorsam, diese Liebe zu Gott und diesen Segen, der damit verbunden ist? Ist das, was unser Leben prägt? Dass ich früh aufstehe und ach Gott, ich liebe dich und werde jetzt nur noch das Richtige tun? Ich denke, der Kampf, die Verantwortung auf Gottes Wort zu hören, der bleibt. Oder vielleicht ist es sogar so, sie ist noch viel mehr da, weil Gott zu unserem Herzen gesprochen hat. Weil er uns so vieles erkennen ließ. Und wie gehen wir mit der Spannung um? Oder schauen wir mal darauf, wie geht das Neue Testament mit der Spannung um? Die sich daraus ergibt, dass einerseits von der Erfüllung der Verheißung, der Beschneidung des Herzens durch Christus die Rede ist, ganz deutlich. Und andererseits Christen immer noch sündigen. Das Neue Testament macht deutlich, dass Christen in Christus die volle Erfüllung aller Verheißungen haben. Ja, in ihm haben sie die Vergebung der Sünden, sie sind Kinder Gottes. Durch seinen Geist und sein Wort können sie Gott erkennen und an ihn glauben. Und durch seine Kraft werden sie auch immer mit ihm verbunden bleiben. Und durch sein Wort und seine Liebe zu ihnen können sie auch ihm nachfolgen. Das Neue Testament macht aber auch deutlich, dass solange wir noch in dieser Welt leben, noch nicht der Zustand der Vollkommenheit erreicht ist. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das soll jetzt keine Rechtfertigung für sündiges Verhalten sein. Ja, wir sind da noch nicht vollendet. Kann ich auch nichts für. Sondern im Gegenteil, es soll uns umso mehr anspornen, im Glauben wirklich auf Christus zu schauen, uns mit seinem Wort zu beschäftigen und von ganzem Herzen ihm nachzufolgen. Aber wisst ihr, das müssen wir dabei erkennen. Christus hat uns aus der Verlorenheit der Welt gerettet. Aber das heißt nicht, dass uns Christus aus dieser verlorenen Welt ganz herausgenommen hat. Das bedeutet also, dass uns Christus durch diese Rettung erst in diesen Kampf hineingestellt hat. Diese neue Spannung, in der wir jetzt sind, die erleben wir erst, seitdem wir gerettet sind. Und dieser Kampf bedeutet, dass wir gegen unsere eigene weltliche Gesinnung in uns kämpfen. Dass wir im Glauben wachsen, dass wir Christus ähnlicher werden. Und Christus verheißt uns, darin werde ich euch helfen. Ihr werdet diesen Kampf in meiner Kraft kämpfen. Er sagt uns zum Beispiel im Philipper Kapitel 2, kämpfe darum mit aller Kraft. Und dann kommt die Erklärung, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen schenkt. Also wir leben noch in der Spannung. Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt von euch, warum nennst du diesen Punkt erträgliche Spannung? Für mich ist dieser Kampf gegen meine eigene Sündigkeit vielleicht streckenweise unerträglich, vielleicht insgesamt unerträglich. Ich bin in einem Tal und es ist einfach nur unerträglich. Ich möchte gerne Erfolge haben, ich möchte gerne geistig wachsen, ich möchte es gerne wieder spüren, ich möchte mich freuen in Christus. Aber ich denke, meine Gebete enden an der Zimmerdecke. Ich denke, da ist nicht mehr wirklich diese Liebe da. Und ich habe einfach keinen Bock zum Bibellesen und Beten. Ich schleppe mich zum Gottesdienst, okay. Aber wenn ich mal länger darüber nachdenke, dann ist das für mich eigentlich unerträglich, dieser Zustand. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt das. Warum sage ich erträgliche Spannung? Nun wisst ihr was? Diese Spannung mag manchmal sehr schwer für uns sein. Der Kampf des Glaubens, der mag durch manches lange Tal gehen. Aber der Kampf selbst deutet an, dass wir einst die Fülle haben werden. Die Spannung, in der wir jetzt leben, der Kampf des Glaubens, den wir täglich neu bestreiten, dieses Auf und Ab, das ist ein Zeichen unserer Rettung. Es ist der Beweis, dass wir zu Gott gehören. Ein Zeichen, dass unsere Herzen verändert wurden und Christus durch seinen Geist und Wort in uns wohnt und uns festhält und uns zur Vollendung führt. Wir mögen unter diesem Kampf manchmal stöhnen. Aber seht das, dieser Kampf ist ein Zeichen dafür, dass wir schon zu Christus gehören. Und hört zum Schluss auf das, was Christus uns zuspricht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte. Wir danken dir auch für dein Gebet, was du gesprochen hast. Als du den Vater darum gebeten hast, dass wir alle eins sind und dass wir mit dir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist. Wir danken dir für das Gebet, das du gesprochen hast, dass wir mal dort sein werden, wo du bist, dass wir vollendet werden und in deine Herrlichkeit kommen. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dein Gebet wurde erhört. Und du selbst hast für die Erfüllung gesorgt. Du selbst hast alles Nötige am Kreuz getan. Und wir müssen nichts hinzufügen. Und wir müssen nichts wiederholen. Sondern wir dürfen es glauben durch deine Gnade. Und wir bitten dich, dass du in unserer Gemeinde diese Frucht wachsen und reifen lässt. Die Frucht, die du hier verheißen hast. Die wir manchmal vielleicht kaum spüren oder nur in Ansätzen sehen, dass wir dich lieben. Und dass wir darum gerne deine Gebote tun. Und dass wir darum unseren Nächsten lieben. Herr, wirke du diese wunderbare Frucht in unserer Gemeinde und in unseren Herzen. Amen. Lass uns jetzt als Antwort, gerade besonders auf diesen Mittelteil über das Wort Gottes, das Lied singen, Du bist ein Gott, der redet.